Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. In weniger als 2,5 Stunden beginnt in London die Trauerfeier für die verstorbene Königin Elisabeth II. Es ist der Abschluss von 10 Trauertagen und im Anschluss wird die Königin dann beigesetzt im Kreis der Familie. Aber Millionen Menschen werden zuvor am Fernseher dabei sein. Warum ist das so? Warum bekommt dieser Abschied so viel Aufmerksamkeit? Und welche Bedeutung hat dieses öffentliche Trauerritual? Darüber spreche ich gleich mit einem anglikanischen Pfarrer aus Deutschland. Im zweiten Teil der Informationen aus Religion und Gesellschaft reisen wir dann 900 Jahre in der Zeit zurück. Es geht um den Investiturstreit, den Machtkampf zwischen Kirche und Krone. In London beginnt heute um 12 Uhr deutscher Zeit die Trauerfeier für die Queen. Es ist auch ein globales Medienereignis. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christopher Easthill. Er ist gebürtiger Engländer und auch deutscher Staatsbürger, denn er lebt schon lange in Wiesbaden. Dort ist er Pfarrer einer anglikanisch-episkopalen Kirchengemeinde und er ist außerdem Vorsitzender der anglikanischen Arbeitsgemeinschaft in Deutschland. Guten Morgen, Herr Easthill.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Röther.
Herr Easthill, werden Sie denn gleich den Fernseher einschalten, um sich die Trauerfeier anzuschauen?
Auf jeden Fall, ja.
Dann
das,
sind Sie.
Würde ich mir nicht entgehen lassen wollen.
Ja, dann sind Sie vermutlich einer von Millionen Menschen, die die Trauerfeier am Fernseher verfolgen. Was meinen Sie, warum interessieren sich so viele Menschen für dieses Ereignis?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich bin bereits erstaunt über die große Beteiligung an der Aufbewahrung. Ich muss sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute sich da anstellen. Es ist natürlich einfach ein historisches Ereignis. Also weil Königin Elisabeth so lange regiert hat, ist es für viele Leute kaum vorstellbar, dass sie da nicht mehr ist. Und wir kennen ja von vielen Ereignissen im Leben der Königsfamilie, über die Krönung, über die Hochzeiten und Ähnliches, dass es einfach sehr viel Interesse findet.
Also es ist die Möglichkeit, bei Geschichte live dabei zu sein sozusagen.
Richtig, ja.
Ja, aber es ist wahrscheinlich auch Trauer.
Ja, wenn man so halt ein bisschen gehört, was die Leute gesagt haben, die jetzt in der Schlange gewartet haben für die Aufbewahrung, was deren Motivation war, da war Trauer mit dabei. Da war auch Respekt für die Lebensleistung. Die Königin ist für viele Leute, für mich auch, natürlich einfach immer ein Teil des Lebens gewesen. Und deswegen sind wir ein bisschen wie Familienmitglieder, die jetzt jemand verloren haben.
Ja, das gilt für Großbritannien oder die Länder, von denen die Königin eben Königin war. Aber man verfolgt das alles ja auch in Ländern, von denen die Queen eben nicht das Staatsoberhaupt war. Zum Beispiel auch hier in Deutschland. Sie leben in Deutschland. Was glauben Sie, warum auch in Deutschland so ein großes Interesse daran besteht?
Gut, man muss sagen, zum einen bieten wir etwas, das hier nicht mehr geboten wird mit diesen großen Ritualien, mit dem, was ein Königshaus auch ausmacht. Zum anderen auch hier erlebe ich, wir haben jetzt bei uns in der Kirche auch letzte Woche ein Kondolenzbuch ausliegen gehabt und da sind sehr viele Leute hier von der Bevölkerung gekommen und haben da was eingetragen. Da war es auch wieder Respekt vor der Lebensleistung, da war Dankbarkeit. Viele Leute haben auch die Rolle der Königin in der Versöhnung. Natürlich hier ganz, ganz besonders die Versöhnung zwischen Großbritannien und Deutschland nach dem Krieg hervorgehoben.
Wer sind die Menschen, die sich da eintragen in dieses Kondolenzbuch? Ganz einfach die Leute, die so in der Umgebung wohnen?
Richtig, das stand auch in der Zeitung. Insoweit konnten die Leute vorbeikommen. Also ein Querschnitt der Bevölkerung. Der Oberbürgermeister hat sie natürlich eingetragen, aber ansonsten ein Querschnitt der Bevölkerung von Wiesbaden.
Dann aus Deutschland nochmal zurück ins Vereinigte Königreich. Sie haben es schon angesprochen, dass Hunderttausende Menschen sich dort in den vergangenen Tagen persönlich verabschiedet haben von der verstorbenen Königin. Ja, wenn Sie nicht in Wiesbaden leben würden, sondern in London, hätten Sie sich auch angestellt?
Vermutlich ja, aber vielleicht eher am Anfang der Woche, Anfang der Tage, als die Schlange etwas kürzer war. 24 Stunden, das ist dann schon viel.
Ja, deswegen oder nicht nur deswegen, vermutlich werden dort auch Seelsorgerinnen und Seelsorger eingesetzt, um die Wartenden zu betreuen. Über welche Themen würden Sie mit diesen Menschen sprechen als Pfarrer?
Es wurden in der Tat viele Seelsorger eingesetzt. Ich habe auch gesehen, weil die Schlange direkt am Lambeth Palace vorbeiging, das ist dann der Londoner Amtssitz des Erzbischofs von Canterbury, dass er auch eine Weile lang draußen war mit seiner gelben Warnweste und hat mit den Leuten gesprochen und die mitbetreut. Ich würde die natürlich fragen wollen, wie es ihnen geht, was ihre Motivation ist, was dieses Ereignis für sie bedeutet, was es auch für sie auch mitbewirkt und auch versuchen zu klären, inwieweit da auch eigene Trauereignisse noch präsent sind oder vielleicht in dem Moment wieder hochkommen, über die man auch mit denen reden sollte.
Das heißt, diese gesellschaftlich inszenierte oder sehr stark wahrgenommene Trauer, die erinnert Menschen auch oder kann sie auch an eigene Trauer erinnern?
Ich glaube schon, ja. Ich frage mich auch, nachdem die letzten 2 Jahre durch Corona hier in Deutschland und teilweise sogar noch etwas stärker in England, wo die Heime alle geschlossen wurden und wir wissen, dass viele Leute ihre Angehörigen verloren haben, ob da die Erinnerung an diese Zeit, wo man sich nicht verabschieden konnte oder nicht richtig verabschieden konnte von den eigenen Angehörigen, ob dieses Ereignis vielleicht auch ein bisschen Ersatz dafür bietet.
Wie wichtig sind dann Trauerrituale? Zum einen für das Individuum, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes?
Ausgesprochen wichtig. Also für das Individuum auf jeden Fall. Ich sage immer für mich, in meiner Tätigkeit der Seelsorge sind die Trauerfeiern viel wichtiger als Hochzeiten. Also bei der Hochzeit ist eigentlich relativ egal, ob ich da bin oder nicht. Das sind ja eigentlich alle glücklich. Das Ereignis trägt sich von selber. Bei der Trauerfeier ist die Rolle des Seelsorgers natürlich viel, viel größer, um zu versuchen, diese Trauer etwas zu lenken, aber auch um durch die Trauerfeier, durch die Ansprache auch schon etwas Hoffnung da aufleben zu lassen. Und gesamtgesellschaftlich ebenso. Also es ist die Person Königin ist natürlich sowohl ein Symbol, das menschgewordene Staat, wenn man will, von dem man hier sich angemessen mit einem Ritual verabschiedet, aber auch für viele jemand, zu dem man eine gewisse persönliche Beziehung aufgebaut hat, ohne dass man sie persönlich kennengelernt hat, aber einfach durch die Präsenz und durch die lange Zeit. Und das hilft im Übergang und das hilft uns, glaube ich, in dem Moment, diese sehr große christliche Demonstration auch daran zu erinnern, welche Botschaft wir haben, nämlich die Botschaft der Hoffnung.
Jetzt kann man in westlichen Ländern in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen Trend beobachten, dass viele Trauerfeiern oder Bestattungen sehr klein ausfallen. Also es gibt den Trend zur Urne, zu Bestattungen im Wald, im kleinen Kreis, ohne großes Aufsehen, oft ohne Grabstein oder ganz ohne Hinweis auf das Grab. Wie passt dazu dieser epochale Abschied jetzt von der Queen?
Ich denke, wir werden auch in Zukunft mit Maiden konfrontiert werden. Die Menschen sind unterschiedlich, also für viele hat natürlich der Glaube spielt nicht mehr die Rolle und deswegen gibt es da die eher stillen Abschiede. So ein Ereignis, ich glaube auch wie damals bei den königlichen Hochzeiten, kann aber, glaube ich, diese Möglichkeit wieder in Erinnerung rufen. Und ich hoffe, dass es dann für die Leute, für die es auch sehr wichtig wäre und sehr hilfreich wäre, dass die vielleicht dann daran erinnert werden, davon Gebrauch zu machen.
Wenn man wie Sie gleich den Fernseher einschaltet und sich die Trauerfeier anschaut, dann wird man dort einen anglikanischen Ritus sehen, also einen Ritus der anglikanischen Kirche, zu der Sie ja auch gehören und zu der auch die Königin gehörte und das nicht nur als einfaches Kirchenmitglied, sondern sie war auch weltliches Oberhaupt der Church of England. In Deutschland sind anglikanische Gottesdienste vermutlich recht wenig bekannt. Wie wird sich die Trauerfeier von einem evangelischen oder katholischen Gottesdienst unterscheiden?
Nicht in vielen. Also die unterscheidet sich auch nicht groß. Ich habe heute Morgen die Gottesdienstordnung auch veröffentlicht worden. Die habe ich mir ganz schnell angeschaut. Die unterscheidet sich auch wenig von einer normalen Trauerfeier, so wie ich sie hier in meiner Kirche abhalten würde. Bis natürlich darauf, dass es ein bisschen länger ist und deutlich mehr Musik und am Ende was Militärisches kommt. Zur evangelischen katholischen, es ist keine Messe. Wir bieten oder bei uns wäre eine Trauerfeier mit Messe möglich. Das ist natürlich hier bei 2000 Leuten, die auch nicht nur von verschiedenen christlichen Konfessionen kommen, sondern auf anderen Religionen. Das wäre nicht möglich, weil zu viele Leute werden nicht eingeladen. Aber der Ablauf ist relativ gleich. Da gibt es dann natürlich eine Einladung, ein Willkommen, es gibt Gebete, es gibt Lesungen aus der Schrift, es gibt eine Ansprache, wo sicherlich der Erzbischof von Canterbury das Leben der Königin und ihr Zeugnis mit dem christlichen Zeugnis verbinden wird. Es gibt Fürbitten, die auch von vielen Leuten vorgelesen werden. Es gibt die Aussegnung und dann bei der Trauerfeier in Westminster Abtei, dann kommt noch ein militärisches Element dazu, mit dem Last Post an der Trompete und Revalli. Und dann, weil es ein Staatsakt ist, dann nochmal das Nationallied God Save the King. Und dann die Beisetzung findet ja bekanntlich separat später am Tag in St. George's in Windsor Castle statt.
Das heißt, Sie als jemand, der diese Gottesdienstordnung kennt, es gibt jetzt nicht so viele besondere Elemente für die Königin, haben Sie gesagt. Ja, das ist recht ähnlich dem normalen Gottesdienst.
Richtig. Sie hat von der Sprache her, sie hat jetzt, das kommt aus dem alten Gebetsbuch, das noch gültige Gebetsbuch, das Book of Common Prayer von 1662. Ich habe auch bei mir manche Leute, die bei ihrer Trauerfeier auch diese etwas altenglische Sprache wünschen. Das wäre bei uns auch möglich. Es sind Lieder, die selber ausgesucht hat, teilweise extra für sie komponiert. Das wäre bei mir normalerweise nicht der Fall in einem Gottesdienst. Aber im Großen und Ganzen nein. Das ähnelt sehr einem Gottesdienst, einem anglikanischen Trauergottesdienst.
Und das beginnt dann um 12 Uhr deutscher Zeit heute. Gesprochen habe ich darüber mit Christopher Easthill. Er ist Vorsitzender der Anglikanischen Arbeitsgemeinschaft in Deutschland. Herr Easthill, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern geschehen.
Wie wird die Macht aufgeteilt zwischen Kirche und Staat? Welche Rolle spielt die Kirche im Staat und wie weit darf der Staat sich in die Kirche einmischen? Das sind Themen, die sind heute noch topaktuell. Sie begleiten die Menschen in Europa aber schon viel länger, vermutlich so lange, wie es die Kirche gibt. Im Mittelalter war ein Höhepunkt des Machtkampfs zwischen Kirche und Krone der Investiturstreit. Ein halbes Jahrhundert lang gab es damals Ärger zwischen Päpsten, Königen und Kaisern. Es ging unter anderem um die Frage, wer Äbte und Bischöfe einsetzen darf. Darf das nur die Kirche oder dürfen weltliche Herrscher mitbestimmen beim geistlichen Personal? Zu dieser Auseinandersetzung gehörte unter anderem auch der berühmte Gang nach Canossa. Beigelegt wurde der Streit in Worms vor genau 900 Jahren, also im September 1122. Und deshalb blickt Alfred Schmitz jetzt zurück.
Fast 50 Jahre währt die Auseinandersetzung, die zwischen zwei Generationen der Salierkönige und den jeweils amtierenden Päpsten ausgefochten wird. Mit politischen, diplomatischen und militärischen Mitteln. Dieser Konflikt zwischen Krone und Kirche geht als Investiturstreit in die Geschichte ein. Ausgangspunkt war Mitte des 11. Jahrhunderts eine innerkirchliche Reformbewegung, in die auch die Klöster eingebunden werden sollten. Claudia Zey, Professorin für Geschichte des Mittelalters an der Universität Zürich.
Da ging es im Wesentlichen um die Einhaltung der Benediktregel, also eine Besinnung auf die Ursprünge der Klosterbewegung, was eben die Askese anbetrifft, was die Armut anbetrifft, was den Gehorsam anbetrifft. Und von der anderen Seite gab es die Kirchenreform, die darum kämpfte, ein idealisiertes Vorbild der Urkirche, der primitiven Kirche wieder durchzusetzen. Das betraf in erster Linie die Lebensweise und auch die Amtsauffassung von Klerikern. Man wollte eine weitgehende Freiheit der kirchlichen Welt von allen weltlichen, laikalen Einflüssen erreichen, die also als schädlich angesehen wurden. Man sprach da von der Freiheit der Kirche, der Libertas Ecclesiae.
Ein Ziel dieser groß angelegten Reform war es, die Vetternwirtschaft von Königen und Fürsten bei der Vergabe lukrativer Bischofsämter zu beenden. Denn die Kirchenreformer verurteilten das als Häresie und Simonie. Hinzu kam, dass Papst Gregor VII. Für Rom erhebliche Macht beanspruchte. Nach seinem Willen sollte der Papst uneingeschränkter kirchlicher und weltlicher Herrscher sein, der nicht nur Bischöfe ins Amt setzen darf, sondern auch Könige. Hatte sich der papsttreue König Heinrich III. Den kirchlichen Reformbestrebungen gegenüber noch offen gezeigt, kommt es nach dessen Tod unter der Regentschaft seines Sohnes Heinrich IV. Zum Bruch mit Rom. Nicht nur, dass sich der junge, machthungrige König über die päpstliche Verfügung hinwegsetzt und eigenmächtig Bischöfe ernennt. Er verkündet im Jahr 1076 beim Hoftag zu Worms sogar die Absetzung des ihm unliebsamen Papstes.
Du hast unsere Demut für Furcht gehalten und dich daher nicht gescheut, dich sogar gegen die uns von Gott verliehene königliche Gewalt zu erheben. Du hast zu drohen gewagt, du würdest sie uns nehmen, als ob in deiner und nicht in Gottes Hand Königs- und Kaiserherrschaft lägen. So steige du denn, der du durch diesen Fluch und das Urteil aller unserer Bischöfe und unser eigenes verdammt bist, herab. Verlasse den apostolischen Stuhl, den du dir angemaßt hast.
Papst Gregor zeigt sich wenig beeindruckt und verhängt im Gegenzug den Kirchenbann über Heinrich und seine Getreuen. Mit Erfolg. Einem exkommunizierten König wollen nicht mehr alle Fürsten folgen. Sie fürchten die weitreichenden Konsequenzen, die ein totaler Bruch mit dem Papst für das Reich und ihre Stellung zur Folge haben könnte. Auf dem kurzfristig einberufenen Fürstentag im hessischen Tribur fordert man Heinrich IV. Auf, sich mit dem Papst auszusöhnen. Mit seinem legendären Bußgang nach Canossa kann Heinrich IV. Die angespannte Lage zunächst beruhigen. Doch schon bald entbrennt der Kampf zwischen Papst und Krone erneut und wird nach dem Tod Heinrich IV. Von seinem Sohn weitergeführt. Heinrich V. und Papst Calixt II. Sind die Protagonisten in der letzten Runde des Investiturstreits. Er wird mit harten Bandagen ausgefochten, es kommt zu blutigen Schlachten. Die Bevölkerung leidet, der Handel kommt zum Erliegen.
Das Reich befand sich seit vielen, vielen Jahren in einer ganz grundlegenden Krise, die eigentlich für alle Bevölkerungsteile damit einherging. Wir müssen uns vorstellen, dass in Deutschland und auch in Teilen Italiens es tatsächlich kriegerische Zustände gab, die also die Ressourcen aller Beteiligten sehr stark in Mitleidenschaft zogen. Und das war auch ein Grund, warum die Fürsten dann, die Geistlichen wie die Weltlichen, wollten, dass dieser Konflikt endlich aufhört. Sie hatten den Kaiser genötigt, dass er dem Papst zu gehorchen habe und sich einem Kompromiss in der Investiturfrage zu stellen hat und sich damit als Repräsentanten des Reichs sehr stark in den Vordergrund gestellt und letztlich die Rechte des Reiches über die des Königs gestellt.
Am 23. September 1122 soll die Fehde zwischen Kaiser und Papst endlich mit einem Friedensvertrag beendet werden. Hunderte Schaulustige kommen zum Wormser Dom, um Zeugen dieses besonderen Ereignisses zu werden.
Man hat sich dann im bischöflichen Palast zu Verhandlungen begeben und dann wurde das Ganze nicht etwa im Dom abgeschlossen, da gab es nachher dann noch natürlich eine Messfeier, sondern es wurde auf eine Wiese nach außen verlegt, damit also möglichst eine große Öffentlichkeit dabei zusehen konnte, wie zum einen der Kaiser wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen wurde, wie ihm der Anführer der drei päpstlichen Stellvertreter den Friedenskuss gab und man sich aussöhnte.
Ich, Heinrich, von Gottes Gnaden erhabener römischer Kaiser, aus Liebe zu Gott, zur Heiligen Römischen Kirche und zum Herrn Papst Calixt, überlasse der Heiligen Katholischen Kirche jegliche Investitur mit Ring und Stab. Und ich erlaube, dass in allen Kirchen kanonische Wahlen und freie Weihen stattfinden. Die Besitzungen, die seit Beginn dieses Streits weggenommen wurden, werde ich der Heiligen Römischen Kirche zurückerstatten.
Ich, Bischof Calixt, verleihe dir, meinem geliebten Sohn Heinrich von Gottes Gnaden erhabenem Kaiser, dass die Wahlen der Bischöfe und Äbte des deutschen Königreiches in deiner Gegenwart stattfinden, aber ohne Simonie und irgendwelche Gewalt. Der Erwählte aber soll von dir durch das Zepter die Regalien erhalten und er soll das leisten, was er dir aufgrund dessen Rechtens schuldet. Wahren Frieden gebe ich dir und allen denen, die auf deiner Seite stehen oder standen zur Zeit dieses Streites.
Man versuchte tatsächlich, die Beschlüsse des Wormser Konkordats rasch umzusetzen, suchte wirklich die Zusammenarbeit und pflegte enge Kontakte. Also man dachte wirklich, jetzt ist es ausgestanden und versuchte auch so zu bereinigen, dass man nicht also die Leute, die auf der Seite Heinrichs des V. gestanden hatten, auch die Geistlichen, stark verurteilte, sondern wenn es irgend geht, hielt man die alle in ihren Positionen und suchte überall nach einem Ausgleich.
Ewig währt dieser Frieden allerdings nicht. Als 30 Jahre später Staufer König Friedrich I. Barbarossa den Thron besteigt, will er die Machtverhältnisse neu ordnen und zu seinen Gunsten umkehren. Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Krone entflammt erneut.
Barbarossa ließ sich dann auf einen fast 20 Jahre währenden Konflikt mit dem Papsttum ein und scheiterte. Und nicht anders ging es seinem Enkel Friedrich II. Im 13. Jahrhundert. Auch der begab sich in einen grundsätzlichen Streit mit dem Papsttum und scheiterte.
Das, was wir heute Investiturstreit nennen, wurde also vor 900 Jahren offiziell für beendet erklärt. Der Konflikt zwischen Kirche und Krone aber, er schwelte noch lange weiter.
Das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Moderiert hat Christian Röther. Danke fürs Einschalten.